Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Am Sonntag hat die Berliner SPD die Befragung ihrer Mitglieder ausgezählt. Gut 54% der Stimmen waren für ein schwarz-rotes Bündnis in der Hauptstadt. Einen Tag später steht die Koalition endgültig. Auf einem CDU-Landesparteitag stimmten die Delegierten einstimmig für die Zusammenarbeit mit der SPD. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Gabriel mit den Einzelheiten.
Einstimmig, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen, stimmten die 275 Delegierten des CDU-Parteitags für den Koalitionsvertrag mit der SPD. Es sei sein Anspruch, das Vertrauen der Berlinerinnen und Berliner in die Politik zurückzugewinnen, hatte der CDU-Landeschef Kai Wegner zuvor vor den Delegierten erklärt. Wegner dankte der SPD-Spitze für die vertrauensvollen Koalitionsgespräche. Die Zustimmung der SPD-Basis zur schwarz-roten Koalition sei ein Zeichen von Vernunft. Und kämpferisch fügte Wegner hinzu: Wir haben es geschafft, Rot-Grün-Rot ist abgewählt und Berlin bekommt eine neue, eine bessere Regierung. Nominiert wurde auf dem Parteitag auch das Personal für den Senat, das die CDU stellt. Vorgesehen ist CDU-Generalsekretär Stefan Evers als neuer Finanzsenator und Vizeparteichefin Manja Schreiner für das Mobilitäts- und Umweltressort. Das Bildungsressort soll mit der bisherigen Abgeordneten Katharina Günther-Wünsch besetzt werden. Als Kultursenator ist der Musikmanager Joe Czarlo vorgesehen, der auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist. Günther Wünsch und Czarlo waren bereits im Wahlkampf von Wegner als Teil eines möglichen Senatsteams präsentiert worden. Als größte personelle Überraschung gilt die Besetzung fürs Justizressort. Hier präsentierte CDU-Chef Wegner die Vizechefin des Bundesverfassungsschutzes, Felor Badenberg. Die parteilose Juristin hat iranische Wurzeln und fiel zuletzt als engagierte Kämpferin gegen Rechtsextremismus in ihrem Amt auf. Läuft alles nach Plan, wird sich Wegner am Donnerstag im Parlament zur Wahl zum regierenden Bürgermeister stellen. Anschließend ist die Ernennung und Vereidigung der Senatorinnen und Senatoren von CDU und SPD vorgesehen.
Thorsten Gabriel. Nach der SPD stimmt auch die Berliner CDU einer schwarz-roten Koalition zu. Kai Wegner kann also damit rechnen, noch in dieser Woche regierender Bürgermeister zu werden. Ein Selbstläufer wird schwarz-rot aber nicht, kommentiert unser landespolitischer Reporter Jan Menzel.
Es gehe nicht um Liebe, sondern um Vernunft, betonen die Partner ins B. Das klingt durchaus sympathisch, unaufgeregt, pragmatisch und unideologisch. Es verkleistert aber, dass hier zwei Partner zusammenkommen, die wenig gemeinsam haben. Von der SPD wissen wir, dank des Mitgliedervotums, dass viele unter Schmerzen in dieses Bündnis gehen müssen. Und die CDU? Was die Parteimitglieder und Funktionäre dort wollen, außer endlich mal wieder regieren, wissen wir noch nicht so recht. Spitzenmann Kai Wegner und seine Leute haben bislang vor allem erfolgreich stillgehalten, um bloß nicht das Jahr der SPD-Mitglieder zu gefährden. Die CDU wird aber ihre Punkte in der Koalition machen wollen und auch die im Mitgliederentscheid unterlegenen Sozialdemokraten werden nicht einfach verschwinden. Wie groß der Druck auch von außen auf die ungleichen Koalitionäre ist, zeigt sich schon bevor Kai Wegner die Hand zum Eid gehoben hat. Der Präsident des Verbands Berliner Kaufleute und Industrieller lässt die SPD-Abgeordneten schon mal wissen, was sie zu tun haben, nämlich Kai Wegner zu wählen und ja nicht bei der Bürgermeisterwahl im Parlament mit Nein zu stimmen. Was nur noch fehlt, ist das Wörtchen gefällig. Diese Ansage aus einem eher elitären Club an die Volksvertreter wird die Kritiker von Schwarz-Rot in den Reihen der SPD in ihrer Ablehnung des Bündnisses bestärken. Es zeigt aber auch, wie groß die Nervosität, wie unterschiedlich die Milieus und vor allem wie verschieden die Erwartungshaltungen und die Interessen sind. Schwarz-Rot hat nur 3,5 Jahre Zeit bis zum nächsten Wahltermin. Das neue Bündnis steckt voller Widersprüche und ist mit hohen Erwartungen konfrontiert. So verständlich Erleichterung und Freude bei einigen Sozial- und vielen Christdemokraten jetzt sind, ob die Koalition gut für Berlin sein wird, ist noch lange nicht ausgemacht.
Jan Menzel kommentierte. Am Montag ging mal wieder nichts am BER, zumindest fast. Der Grund zum wiederholten Mal? Warnstreik. Wer, warum, die Arbeit niedergelegt und wen es betroffen hat. Magdalena Bienert war für uns am BER.
Ja, doch, es werden hektisch Rollkoffer durchs Terminal 1 geschoben. Nichts vom Streik mitbekommen?
Doch, wir haben es schon halt mitgekriegt. Wir wissen auch schon, dass wir jetzt ab Dresden fliegen. Jetzt suchen wir nur unseren Schalter FDI.
Und der bringt Sie wie nach Dresden?
Na, mit dem Bus.
Okay, also ist organisiert immerhin.
Ist organisiert. Zwar recht spät, erst gestern Abend um 11 haben wir dann die finale Nachricht bekommen. Aber sind wir hier und hoffentlich geht weiter.
Dieses Paar aus Berlin hat Glück. Etliche ausländische Flugpassagiere hingegen wurden von ihrer Airline nicht informiert. Anrufe bei ihrer Fluggesellschaft bringen diese zwei jungen Frauen an den Rand der Verzweiflung. Wüssten sie um den Grund des heutigen Streiks, wären sie vielleicht verständnisvoller. Das Sicherheitspersonal hat seine Arbeit nieder und damit den startenden Flugbetrieb lahmgelegt. Die 1.800 Beschäftigten fordern mehr Sonntags- oder Nachtzuschläge und bessere Arbeitsbedingungen. Oft kommt es vor, dass sie 3 Wochen im Frühdienst eingeteilt ist, wie diese Mitarbeiterin erzählt.
Und früh heißt immer bei uns um 4 Uhr zum Beispiel arbeiten. Dann haben wir halt 3 Blöcke früh, wo du einfach nicht mehr kannst. Man fühlt sich halt geschwächter und dann hat man halt einen Tag frei und dann liegt man einfach nur zu Hause K.O.
Diese Mitarbeiterin, die das Handgepäck kontrolliert, kritisiert die mageren Zeitzuschläge.
Wir arbeiten schon in Schicht, vernachlässigen unsere Familien. Wir haben kaum Privatsphäre. Wir sind flexibel ohne Ende für den Arbeitgeber. Es geht einfach um unsere Gesundheit.
Warnstreik bei der Flugsicherheit am BER. Am Dienstag soll der Flugbetrieb wieder normal laufen. Bis zu 26.000 geflüchtete Menschen könnten in diesem Jahr zusätzlich nach Brandenburg kommen. So lautet die Prognose. Ist das zu schaffen? Viele Kommunen sorgen sich, sprechen von fehlenden Kapazitäten bei der Unterbringung, aber auch bei der Betreuung und Versorgung der Menschen. Deshalb stand das Thema auch ganz oben bei der Präsidiumssitzung des Städte- und Gemeindebunds. Mehr weiß unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst.
1.500 zusätzliche Plätze für geflüchtete Menschen ohne Bleibeperspektive, die hat Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen vor wenigen Tagen versprochen. Entstehen sollen sie in den bereits vorhandenen Erstaufnahmeeinrichtungen in Eisenhüttenstadt, Frankfurt und Wünsdorf.
Weil es schnell gehen soll und wir die Entlastungswirkung für die Kommunen sehr schnell erreichen wollen, geht es nur an vorhandenen Standorten und jetzt auch nur mit Containerlösungen, die wir dann so ab Juli unsere Planung, wenn nichts dazwischen kommt, auch sozusagen umsetzen können.
1.500 zusätzliche Plätze, ja, die seien eine Entlastung, sagt Oliver Herrmann, der Präsident des Städte- und Gemeindebundes. Doch reichen würden sie auf Dauer längst nicht. 1.500 weitere müssten ebenfalls schnell kommen, so wie versprochen.
Auch wenn wir wahrnehmen, dass das Land jetzt mehr Verantwortung übernehmen möchte, zumindest vom Trend her, müssen wir darauf auch weiterhin dringen, dass es also hier auch noch mehr Kapazitäten gibt. Und wir haben auch wahrgenommen, dass die sogenannte Übergangseinrichtung, wo das Land beabsichtigt, das in kommunaler Trägerschaft zu machen, bisher sich keine Kommune, das heißt Landkreis oder kreisfreie Stadt, jedenfalls nicht nach unserem Kenntnisstand gefunden hat, das zu übernehmen.
Laut Sozialministerium gibt es allerdings durchaus schon Kommunen, die Interesse an der geplanten Übergangseinrichtung für Geflüchtete signalisiert haben. Doch welche genau, das will man zunächst nicht öffentlich machen. Weiteres Thema für die Kommunen: fehlende Kita- und Schulplätze.
Wir sehen vor allen Dingen, was in unserer Trägerschaft ist, dass die Kitas und die Grundschulen, dass da die Kapazitäten nicht reichen. Und wir müssen immer wieder anmahnen, dass wir seit Jahren fordern und jetzt noch mehr, dass es eben zusätzliche Schulplätze und Kitaplätze gibt.
Außerdem müssten sich Bund und Land weiter dafür einsetzen, dass Geflüchtete in Europa besser verteilt werden. Denn nur dann könnten auch die Brandenburger Kommunen auf Dauer dafür sorgen, dass Geflüchtete, die bleiben dürfen, auch gut integriert werden.
Amelie Ernst informierte. Das Wetter wechselt ja zurzeit ziemlich hin und her. Kein Wunder, ist ja auch April. Das Strandbad Wannsee ist trotzdem schon seit Ostern geöffnet. In allen anderen Berliner Freibädern hat die Saison noch nicht begonnen, aber die Vorbereitungen laufen. So auch im Sommerbad Pankow, in dem die alten Sonnenterrassen jetzt wiederbelebt wurden. Unser Reporter Markus Streim hat sich das schon mal angeschaut.
Der Überlauf im großen Schwimmbecken plätschert schon, aber auch hier am Schlosspark Schönhausen müssen sich die Badegäste noch gedulden. Das Wasser hat noch keine 12 Grad. Geheizt wird nur über Solar ohne fossile Energie. Fertig aber ist die Sonnenterrasse, die über 20 Jahre hinter Bauzäunen zuwuchern konnte, so Bädersprecher Matthias Olef.
Es ist 1998 die letzte Saison gewesen, wo die Terrassen benutzt werden konnten. Dann wurde das Bad teilsaniert. Also die Becken wurden neu gemacht. Das sieht man ja auch, es sind Edelstahlbecken. Die neue Großrutsche wurde reingestellt. Und auch hier die Sanitärbereiche wurden neu gemacht, aber für die Terrassen war eben nie Geld da.
Jetzt also wieder die große, breite Sonnenterrasse mit 8 Ebenen, jede bis zu 3 Meter breit, barrierefrei, auch über Rampen befahrbar. 1,5 Millionen Euro hat das gekostet und wird am 27. Mai offiziell eröffnet. Und auch andere Baustellen sollen dies Jahr noch fertig werden, verspricht der Chef der Berliner Bäderbetriebe, Johannes Kleinsorg.
Na, ich gehe sicher davon aus, dass wir das Sommerbad Wilmersdorf im Laufe des Sommers nicht nur teilweise, sondern auch komplett wieder eröffnen können. Das ist, glaube ich, sehr wichtig hier. mussten leider die Becken komplett saniert werden, die Leitungen ausgetauscht werden und auch die Umflächen erneuert werden. Dann gehen wir davon aus, dass das Bad am Tiergarten eröffnet wird, komplett renoviert eröffnet wird in diesem Jahr. Ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Meilensteine.
Und dann geht es noch weiter mit den Sanierungen in vielen anderen Bädern, die dies Jahr noch nicht öffnen können. Insgesamt können 152 Millionen Euro investiert werden. Gelernt aus der Corona-Zeit soll künftig dann alles noch digitaler funktionieren. Am besten mit Online-Tickets, ohne großes Warten an den Eingängen und hoffentlich mit weniger Konflikten am Pool. Denn auch hier hat Bäderchef Kleinsorg nachgebessert.
Wir haben die Schulungen verstärkt, wir haben die Qualität der Sicherheitsdienstleister überprüft und mit denen im Gespräch die Anforderungen an die Sicherheitsdienstleistungen angepasst. Wir haben aber auch unser Sicherheitsbudget erhöht. Allerdings haben wir das Ganze so flexibel gestaltet, dass wir auf Lageänderungen jederzeit reagieren können.
Die Saison beginnt in einigen Freibädern schon an diesem Wochenende. Erst im Olympiastadion, dann im Prinzenbad. Am 1. Mai dann auch am Insulaner, Neukölln, Plötzensee, Jungfernheide, Lübars, Wendenschloss, Grünau, Orankesee und Weißensee. Alle anderen öffnen dann noch etwas später.
Markus Streim über die Situation bei den Berliner Sommerbädern.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.